Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Täglich werden wir von Nachrichten über Kontroversen und Chaos, Terror und Angst bombardiert. Doch die Offenbarung zeichnet ein anderes Bild. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten das Tier an. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wann und wie wird dies geschehen? Hören Sie heute das zweite Drittel des zweiten Kapitels aus dem Buch von Arno Fröse mit dem Titel Offenbarung 13, Satans letzter Sieg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die bestialische Natur des Tieres. In Offenbarung 13, Vers 2 lesen wir: Das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wenn wir dies lesen, müssen wir an Daniel 7, die Verse 4 bis 6 denken. Das erste war wie ein Löwe. Dort lesen wir: Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt, wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. In der Offenbarung werden die Tiere in umgekehrter Reihenfolge aufgezählt. Zuerst der Leopard, dann der Bär und zuletzt der Löwe. Wo aber ist das vierte Tier? Es wird nicht erwähnt, denn das vierte Tier ist Satan in Menschengestalt. Der Mensch wird zur Bestie. In Daniel 7, Vers 7 heißt es: Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Das Tier aus Offenbarung 13 ist das vierte Tier aus Daniel 7, das mit keinem realen Tier gleichgesetzt wird. Man kann problemlos den Löwen mit Babylon identifizieren, den Bären mit Persien und den Leopard mit Griechenland. Aber das letzte Tier ist Satans letzter Erfolg. Der Mensch wird zur Bestie und die Bestie, das Tier, wird Mensch. Satans Macht. Offenbarung 13, Vers 2 enthüllt etwas Einzigartiges, nämlich: Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wem gab er dies? Dem Tier, das aus dem Meer kam. Dies kann man nicht über den Löwen, den Bären und den Leopard sagen. Sie empfingen ihre Macht nicht von Satan. Die drei vorigen heidnischen Weltmächte waren identifizierbar. Sie konnten mit jenen drei Tieren verglichen werden, während die vierte etwas ist, das wir als nicht von dieser Welt bezeichnen können. Das Tier empfängt. Ebenfalls sehen wir, dass das Tier anscheinend nichts aufweisen kann, was sein eigener Verdienst wäre. Es empfängt seine Macht, Stellung und Autorität vom Drachen. Wer ist der Drache? Dies erklärt Offenbarung 12, Vers 9. Es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Hier wird der Urheber der Sünde mit einem vierfachen Titel beschrieben: Der große Drache, die alte Schlange, Teufel, Satan. All dies beschreibt ein und dieselbe Person und eben diese gibt dem Tier Autorität und Macht. Der Nachahmer. Hierbei handelt es sich erneut um eine Nachahmung der Worte Jesu aus Johannes 5, Vers 19, wo steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Somit sehen wir, dass das erste Tier, der Antichrist, eine Nachahmung des Sohnes Gottes ist. Er besitzt nichts, alles wird ihm vom Drachen gegeben. Das ist Satan. Das zweite Tier unterscheidet sich deutlich davon, es ist der falsche Prophet. Wir können es die Nachahmung des Heiligen Geistes nennen. Wir werden uns später noch detaillierter mit ihm befassen. Weltweite Macht. In Offenbarung 13, Vers 3 lesen wir: Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil, und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Wie es scheint, deuten die meisten Gelehrten das Tier und sein Herrschaftssystem als die Fortsetzung des römischen Weltreichs. Die 7 Köpfe und 10 Hörner beschreiben, so nimmt man an, die Herrscher des römischen Reichs. Allerdings setzt diese Theorie voraus, dass der Machtbereich des Antichristen lokalisierbar ist, hauptsächlich in Europa und im Nahen Osten. Die Bibel sagt aber die ganze Erde. Wir erkennen zwar deutlich, dass es sich beim Tier um eine menschliche Person handelt, zugleich verstehen wir aber auch, dass es um noch viel mehr geht. Seine Erscheinungsform mit 7 Köpfen und 10 Hörnern beschränkt sich nicht auf die geografischen Grenzen des Römischen Reichs, sondern ist weltweit. Damit ist ein globales System gemeint, das alle Menschen auf der Welt umfasst. Ich denke, es wäre ein Fehler, wenn wir diese Persönlichkeit auf einen einzigen Ort wie Rom beschränkten. Manche Gelehrten deuten das Herrschaftssystem des Tieres auf die römisch-katholische Kirche. Eine solche Auslegung ignoriert jedoch die zahllosen Menschen, die einer anderen Religion wie dem Islam, dem Hinduismus, dem Buddhismus und so weiter angehören. Hier wird eindeutig nicht bloß das römische System beschrieben, sondern ebenso auch alle anderen Religionen. Es ist wahrhaftig global. In der Einleitung hoben wir bereits verschiedene Schriftstellen hervor, um zu zeigen, dass alle Welt, der ganze Planet Erde, darin einbezogen ist. Die 7 Häupter. Während dieses letzte Reich oder Herrschaftssystem global ist, besitzt es auch einen geografischen, irdischen Berührungspunkt. Davon lesen wir in Offenbarung 17. Dort ist von Babylon der Großen, der Mutter der Huren und Gräuel der Erde in Vers 5 die Rede. Diese Frau sitzt auf dem 7-köpfigen Tier. In Vers 7 heißt es: Der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Was sind die 7 Häupter? Vers 9 gibt die Antwort. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Wer ist die Frau? Erneut steht die Antwort in diesem Kapitel. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Vers 18. Die 7 Köpfe sind 7 Berge und die Frau wird die große Stadt genannt. Es gibt eine ganze Reihe von Städten, die auf 7 Hügeln gebaut sind. Jerusalem ist eine davon, aber die berühmteste ist Rom. Auch können wir nicht leugnen, dass Rom die maßgebliche politisch-religiöse Macht zu der Zeit Jesu und der Apostel war, und Rom wird als die letzte heidnische Macht identifiziert. Sie ist global, die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Dennoch wage ich zu sagen, dass Satans Berührungspunkt mit den Völkern der Welt Rom ist, während Gottes Berührungspunkt Jerusalem ist. Dort, außerhalb ihrer Mauern, wurde der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getötet. Dort gab er sein Blut und Leben zur Vergebung der Sünden aller, die glauben. Aus der einen Stadt kommt Erfolg, aus der anderen Segen. Aus der einen Stadt kommt Stolz, Hochmut und Reichtum, aus der anderen Bescheidenheit, Demut und Tod. Aus der einen Stadt kommt ewige Verdammnis, aus der anderen ewiges Heil. Wenn wir diese beiden Dinge im Gedächtnis behalten, dürften wir ein klareres Bild der Prophezeiungen gewinnen, die wir lesen, besonders im Buch der Offenbarung.
Oft hab ich Angst vor der Zukunft, vor dem Morgen, vor dem, was alles auf uns kommen mag. Angst vor den Kriegen und Angst vor dem Terror. Doch Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Oft hab ich Angst, dass auch einer meiner Lieben durch Tod von mir genommen wird. Vor unheilbarer Krankheit, doch Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dämonischer Kontakt zur Erde. Johannes wurde in den Himmel heraufgerufen und berichtet uns etwas aus dieser Welt. Er sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einmal. Er sieht eine Person und ein System, die durch den Fürsten der Finsternis beherrscht werden, den Gott dieser Welt. Ich schlage daher vor, dass die sieben Häupter einschließlich des tödlich verwundeten Hauptes die Machtstruktur der dämonischen Welt darstellen. Das Tier jedoch, der Antichrist, ist deren Kontaktperson auf Erden. Seine Macht wird sichtbar erwiesen, weil die Menschen auf Erden anscheinend Zeugen dieser wundersamen Heilung sind. Deshalb sind sie vollkommen außer sich, jubeln über dieses Tier und erheben es. Staatskult. In Offenbarung 13, Vers 4 heißt es: Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Das ist Teufelsanbetung. Sie beten den Drachen an, der dem Tier die Macht gibt. Dies veranschaulicht die Einheit zwischen Politik und Religion. Beide sind fest verbunden. Sie sind eins geworden. Dies wiederum ahmt Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist und seine Gemeinde nach. Denken Sie an die Worte Jesu in Johannes 17, Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Satan muss diese vollkommene Einheit nachahmen. Menschenverehrung. Es scheint unvernünftig anzunehmen, dass die Menschen der Welt tatsächlich einen Mann anbeten werden, der das Tier genannt wird. Auf den ersten Blick würde ich dem durchaus zustimmen. Wenn ich aber über diese Prophezeiung nachdenke und sie mit der Welt von heute vergleiche, erscheint das nicht mehr unvernünftig. Die Königin von England ist wohl bekannt. Überall, wo sie auftritt, stehen Menschen stundenlang an, nur um einen Blick auf diese Frau zu werfen. Doch sie unterscheidet sich in nichts von jeder anderen Frau. Sie ist eine Sünderin, die Erlösung braucht. Was ist mit den Filmstars? Manche bezahlen viel Geld dafür, um ein Kleidungsstück zu erwerben, das ein Schauspieler getragen hat. Die Welt des Sports hat ebenfalls ihre Idole. Ein Sportler, der eine olympische Goldmedaille gewinnt, kann sich über eine Werbefirma vermarkten. Aber Millionen werden das Produkt kaufen, weil ihr Sportler es empfiehlt. Wenn jemand einen Wucherpreis dafür zahlt, dem Auftritt eines Prominenten beizuwohnen oder stundenlang ansteht, nur um diesen zu sehen oder zu berühren, dann möchte ich behaupten, dass ein solches Verhalten durchaus eine Anbetung des betreffenden Prominenten darstellt. Verführung durch Nachahmung. Wir müssen die beiden Worte Nachahmung und Verführung im Hinterkopf behalten. Die Menschen auf Erden erkennen nicht, dass sie freiwillig an der Anbetung des Teufels teilhaben. Vielmehr denken sie, es sei Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der sich durch diese verschiedenen Religionen offenbart und jetzt die Macht über die Erde angetreten hätte. Darin liegt die Verführung. Der Apostel Paulus warnt uns vor dieser Verführung. In 2. Korinther 11, Vers 4 schreibt er: Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Hier zeigt die Schrift, dass es einen anderen Jesus gibt, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Warum folgen die Leute statt des echten Jesus dem falschen? Die Antwort lautet schlicht und einfach: Verführung. Wie es dazu kommt, beschreibt 2. Korinther 11, die Verse 13 bis 15 im Detail. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Politik und Religion. Wenn wir begreifen, dass diese Verführung schon seit 2000 Jahren geschieht, sehen wir diese äußerst gefährliche Entwicklung in einem klareren Licht. Erwiesenermaßen ist Religion kombiniert mit Politik und der Liebe zum Geld heutzutage das gewaltigste Werkzeug der Verführung. Das Christentum hier in den USA kämpft verzweifelt darum, seinen religiösen Einfluss auf die Regierung beizubehalten. Auch der Vatikan drängt die Politiker der Europäischen Union, das christliche Erbe Europas in dessen Verfassung aufzunehmen. Der Katholizismus besteht darauf, dass Politik und Religion miteinander vermählt sein müssen. Die evangelikale Christenheit von heute proklamiert dieselbe Botschaft. Eine christliche Nation? Die Geschichte zeigt, dass Politiker nahezu aller Zukunftshoffnungen und Wohlstandsversprechen mit religiösen Worten formuliert haben. Viele Gelehrte und Schriftsteller haben ernsthaft versucht, den Vereinigten Staaten von Amerika eine christliche Identität zuzuschreiben. Worte und Sätze der Gründerväter werden willkürlich herausgepickt, um es so erscheinen zu lassen, als wäre das Land als christliche Nation gegründet worden. Aber dabei gibt es ein Problem. Wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, dass die meisten, wenn nicht alle dieser Worte von Menschen gesprochen und geschrieben wurden, die nicht persönlich an Jesus Christus glaubten. Die meisten Gründerväter waren Deisten, die die Schrift für ihre politischen Ziele missbrauchten, wo sich dies anbot. Etwa 30% der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung waren Mitglieder der okkulten Religion der Freimaurerei. Wenn wir andere, besonders europäische Nationen überprüfen, stellen wir fest, dass auch sie sehr großzügig Worte wie Gott, Segen, Jesus, Allmächtiger, Heilige Schrift und so weiter in ihren politischen Proklamationen verwenden. Die Wahrheit lautet schlicht, dass die Bibel nirgendwo die Aufrichtung oder Existenz einer christlichen Nation verspricht. Endlich Friede. Die Anbetung des Drachen und des Tieres, wovon wir in Vers 4 lesen, ist das Ergebnis dessen, dass die Menschen auf der Erde glauben, sie hätten erreicht, worauf sie gehofft und wofür sie gebetet haben. Endlich gibt es Frieden und Wohlstand. Endlich jemand, der vernünftig ist. Er sagt genau das, was die Leute hören wollen. Aber diese wohlklingenden Worte kommen vom Drachen, dem Vater der Lüge, dem großen Verführer, dem Mörder von Anfang an. Der wohltätige Führer. Das Tier ist eine vollkommen einzigartige Persönlichkeit, die weltweit innig geliebt wird. Deshalb rufen die Leute aus: Wer ist wie das Tier? Seinesgleichen gibt es nicht. Er ist der letzte wohltätige Führer der Welt. Niemand ist besser und niemand kann ihm im geringsten widerstehen. Er ist die absolute Nummer 1, der Superheld der Welt. Offenbarung 13, die Verse 5 bis 6 sagen uns: Es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Erneut müssen wir im Hinterkopf behalten, dass dies ein Bericht aus dem Himmel ist, der Details über Ereignisse liefert, die auf der Erde stattfinden. Dies bedeutet nicht, dass der Antichrist schändliche Sprache benutzen oder Gott verfluchen würde. Im Gegenteil. Der Antichrist wird sich eines hochgeachteten religiösen Vokabulars bedienen, so wie es die Menschen gerne annehmen. Dennoch ist es immer noch Gotteslästerung, weil er nicht Christus ist, sondern der Antichrist. Er wird gerecht handeln, doch er ist der Inbegriff der Ungerechtigkeit. Biblische Gerechtigkeit. Wir wollen ein biblisches Beispiel betrachten, in dem es um die Gerechtigkeit eines Menschen geht. Wir alle kennen die Redewendung: Ein bisschen Gutes steckt in jedem Menschen. Man lehrt uns, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Wir ehren Menschen, die zum Nutzen unseres Landes und der Welt beigetragen haben. Wir nennen sie Helden oder Gerechte. Was jedoch sagt die Schrift? In Jesaja 64, Vers 5 lesen wir: Aber nun sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Hier geht es nicht um unser Versagen, unsere Sünden, sondern um unser Allerbestes, unsere Gerechtigkeit. Ehrbare Bürger, die sich um ihre Familien kümmern, anderen nichts Böses tun, ihre Arbeit treu verrichten und alle Rechnungen und Steuern bezahlen, hält man für lobenswert und gerecht. Wenn es aber auf die Gerechtigkeit ankommt, die vor Gott gilt, fallen ihre Taten unter diese Rubrik: ein beflecktes Kleid.
Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe, halte mich fest deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein.
Wenn an manchen Tagen die Flügel meiner Träume hängen schwer, dann komm ich zu dir, mein Vater. Herr, ich brauche dich so sehr.
Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein.
Von dir lernen möchte ich, was Leben heißt an jedem Tag. Und ich wünsche mir dies eine, dass ich bei dir bleiben mag.
Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Halte mich fest mit den Händen deiner Liebe. Halte mich fest, deines Wortes heller Schein. Halte mich fest, lass mich atmen deine Güte. Halte mich fest, dann kann ich in dir geborgen sein. Dann kann ich in dir geborgen sein.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch von Arno Fröse mit dem Titel Offenbarung 13, Satans letzter Sieg, hörten Sie heute das zweite Drittel des zweiten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.